Ja, vielen Dank, Bernd Künzig, für diese Ankündigung unserer kleinen Runde hier in einem Nebenraum der Barsporthalle. Denn auch wir drei, die wir hier sitzen, waren natürlich bis eben gerade, bis zum Schlussapplaus im Saal. Ich begrüße ganz herzlich die Musikjournalistin Susanne Bender, Musikredakteurin in den Stuttgarter Nachrichten und in der Stuttgarter Zeitung, und Gerhard E. Koch, langjähriger Musikredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, heute freischaffender Musikpublizist. Und alle beide sind das ganze Wochenende da gewesen und das auch nicht zum ersten Mal in Donaueschingen. Das heißt, man hat natürlich auch immer so einen Hintergedanken oder so einen Hintergrund, was war in anderen Jahren, was ist dieses Mal anders gewesen. Ich nehme mal als Beginn den Titel eines Stückes, eines der vielen Stücke, ich glaube, es waren 20 neue Werke, die wir gehört haben, das gestern im Konzert zu hören war. Remember Me, so heißt ein Stück von Gordon Campe. Remember Me, das hat mich hier ein bisschen verfolgt in diesem Jahrgang. Also, woran erinnern wir uns? Was für Traditionen gibt es? Sind wir ein bisschen nostalgisch? Sind wir vielleicht, wollen wir uns abgrenzen? Die Tradition ist offensichtlich heute sehr präsent, und auch der Preis des Orchesters, wie wir gerade gehört haben, an Simon Steen Andersen und sein, ich sag mal, medienreflexives Werk für mehrere Ensembles, hat ja dieses Thema. Geht mir das alleine so oder nicht? Wenn nicht, wie seht ihr diese Auseinandersetzung? Was passiert da? Sind wir heute so rückwärts gewandt?
Glaube ich gar nicht unbedingt. Also ich freue mich über den Orchesterpreis für Simon Steen Andersen, weil es ihm aus meiner Sicht ganz auf hochvirtuose Weise gelungen ist, diese Referenz vor der Vergangenheit in etwas sehr Eigenes zu verwandeln. Und das wäre immer mein Anspruch, den zum Beispiel Gordon Campe aus meiner Sicht nicht so hundertprozentig eingelöst hat, wo dann ja diese ganzen Zitate, Liedzitate, die er da hatte in seinem Stück Remember Me, Volkslied-Zitate, die auch gesungen wurden, einfach nur sehr schlicht mit so einem Streicher-Trauerrand ummalt wurden. Das war mir einfach ein Schritt zu wenig. Und insofern freue ich mich über die Auszeichnung für ein sehr, sehr virtuoses, eine sehr, sehr virtuose Art, nicht nur mit drei Klangkörpern umzugehen, sondern auch noch mit ihrer Referenz, mit einer Referenz an deren Vergangenheit, also mit deren Vorgängerensembles, finde ich sehr schön.
Herr Koch, wie sehen Sie es? Ich reagiere da ein ganz klein bisschen ambivalent und vielleicht auch jetzt etwas grundsätzlicher. Zunächst mal finde ich es natürlich wieder ganz toll, dass es sowas wie Donaueschingen gibt. Und zwar im Hinblick, jetzt schaue ich mal nicht zurück, sondern voraus. Uns steht ja das Beethoven-Jahr bevor. Und wenn man sieht, was nun an Buchpublikationen und Konzertplanungen stattfindet, das läuft ja auf einen unglaublichen Overkill hinaus, wo man wirklich sagen kann, das gute alte Bewährte, das triumphiert jetzt im Übermaß. Und alles Neue, naja, das nimmt man also als Kollateralschaden in Kauf. Insofern sehe ich das, bin ich da jetzt etwas euphorisch geradezu, dass wir hier sitzen.
Zum anderen einen Gegenpol haben sozusagen.
Sozusagen, ja, wo wir uns abarbeiten können und nächstes Jahr auch abarbeiten müssen, das ist ganz klar. Zum anderen finde ich, es gibt zwei neue Trends jetzt, die sich länger abzeichnet, aber jetzt zum ersten Mal wirklich manifest wurden. Erstens, es werden wieder bestimmte inhaltliche, semantische, auch emotionale Dinge werden wieder thematisiert, was in der klassischen Avantgarde so gut wie tabu war. Also für die Generation Nono, Boulez, Stockhausen, Xenakis war das alles sozusagen nicht denkbar, dass also irgendwelche Gefühle ausgedrückt werden.
Denken Sie jetzt an glücklich, glücklich, Freude, Freude?
Oder auch zum Beispiel jetzt an diese Melancholie-Stücke.
Melancholie.
Und das sind in den beiden Eckkonzerten genau einmal Freude, 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 einmal Trauer, Trauer, Trauer.
Ja.
Und das Stück
ja.
von der Polin war ja auch ein Trauerstück. Ne?
Dass der Todesvogel Kranich so, ja.
Ja, ja. Mhm.
Also von Lydia
Tierlinskeller. Ist da ein neuer Zug drin. Und das finde ich erstaunlich. Und dann finde ich auch erstaunlich, dass plötzlich so etwas wie Witz und Ironie und sogar institutionelle Selbstironie stattfindet, wie zum Beispiel bei dem Stück von Steen Andersen.
Ja, das ist natürlich bei ihm nicht neu. Das hat er ja schon öfters geübt. Ja. Ne?
Er hat es diesmal ohne diesen, sagen wir mal, diesen dadaistisch-chaotischen Zustand wie der demolierten Flügel und so weiter. Ne? Das hat er ja diesmal nicht gemacht. Es ist ja ein Scherzo, das Ganze. Ein richtiges Scherzo. Ne?
Trio steht drüber, aber ja.
Ja, aber ein Trio als Scherzo. Ja.
Okay, sehen Sie das so? Also es ist doch auch, wir reden jetzt über das Trio von Simon Steen Andersen, das ist ja auch ein bisschen nostalgisch. Er hat sogar selber gesagt, er ist auch ein bisschen Trauer in dem Stück über das Vergangene
verloren. Das Wort Scherzo schließt das ja nicht aus. All die großen Scherzi haben natürlich immer diese depressive Komponente. Und was mir bei ihm natürlich, es ist natürlich sozusagen, wenn man sich die Figuren alle kennt, die da auftauchen, ne? Die Dirigenten und so, es ist natürlich auch eine unglaubliche nostalgische Hommage an die goldene alte Zeit. Wir haben ja die Proben mit Celi Vidake, mit Scholti, mit Carlos Kleiber, mit Ferenc Frickschein, mit Hermann Scherchen, dann die großen vom Jazz, Duke Ellington, John Lewis und das Modern Jazz Quartett.
Quincy Jones.
Wie?
Quincy Jones, alle möglichen Leute.
Ja. Und dann, da gibt es dann die grimmigen Deutschen. Das sind dann Scherchen, Giegel und Klüders Gottwald. Es ist ganz interessant, dass da so eine Typologie plötzlich da rauskommt. Und das fand ich schon sehr virtuos. Und ich fand es eben durch diese, es kam ja in verschiedenen Stücken jetzt so eine Art Slapstick und Cartoon. Dimension hinein. Diese vielen Klatschenschnecke, es ist sozusagen der Anfang von dem Steen Andersen war immer Auftritt von dem Dirigenten, Tusch, Auftritt, Tusch.
Und dann die Verschiebung zu dem live-spielenden Orchester.
Und das waren alles C-Dur-Akkorde. Ne? So viele C-Dur-Akkorde hatten wir, glaube ich, lange nicht in Donaueschingen.
Ja.
Es kommt jetzt alles wieder.
Aber weil Sie gerade gesagt haben, es ist jetzt nicht mehr Slapstick, aber da hatten Sie schon das Gefühl, es ist noch ein bisschen dieses spielerische,
es ist sehr ironische.
Aber virtuos spielerisch. Also auch die Musikalisierung des filmischen Materials fand ich ganz, ganz großartig gelungen bei dem Stück. Ich bin mal wirklich gespannt, ob dieser Orchesterpreis tatsächlich dazu führen wird, dass dieses mit riesigem, eminentem Aufwand betriebene Stück noch häufiger gegeben wird. Ich würde es ihm wünschen, weil es toll ist zu erleben und es befriedigt auch, das nur kurz einzuschieben, es befriedigt natürlich auch etwas, was auch da ist im Publikum, nämlich eine doch langjährig vielleicht nicht ganz befriedigtes Bedürfnis an unterhalten sein wollen. Das Stück unterhält ungemein, auf kluge Weise. Und ich bin ein absoluter Fan von gut gemachter Unterhaltung und das habe ich da auch erlebt. Das ist was ganz Tolles.
Ist auch kurzweilig, ja.
Ja, kurzweilig, ja.
Die Orchester-Jury-Mitglieder haben sich sogar auch darüber Gedanken gemacht, wie man denn dieses Werk kombinieren könnte, also wie es eingebettet sein kann und also dass dann die Big Band müsste vielleicht noch ein anderes Stück spielen und so. Also da gingen schon die Überlegungen weiter, die natürlich wirklich kompliziert sind. Das wissen auch alle Beteiligten. Also wo platziert man so etwas mit so einem Aufwand, nicht nur vom Personal her, den drei Ensembles, sondern eben auch medial.
Ja.
Man braucht diese Leinwand, man braucht diese Verkabelung. Also das werden wir sehen, wie das Orchestermanagement
da agiert. Aber die Anstalten vorläufig noch da, dass sie sowas auch in die zu Wege bringen.
Ja, ich hatte ja noch befürchtet, dass das Orchester, um seine Offenheit zu demonstrieren, das Stück von Eva Reiter zum Orchesterpreis führen würde.
Befürchtet,
weil, vielleicht können wir darüber streiten, das fände ich ja ganz toll, weil aus meiner Sicht hier etwas ganz, ganz Falsches, eben etwas nicht gelungen ist. Nämlich der Versuch, ein Kollektiv anders zu denken, indem man auf der Oberfläche etwas anders macht. Dann aber merkt, das reicht nicht aus, wenn da einfach alle Musiker aus ihrem Spezialistentum herausgetrieben und zu einem Miteinander im Schwingen von Rohren, im Hineinblasen von Rohren, zu einer vereinfachten Tätigkeit gezwungen werden. Das hat ja alles nicht ausgereicht. Dann hat sie noch Choraktionen dazu gemacht. Dann hat sie ein bisschen Schlagwerk dazu gemacht. Und man merkt, dieses Geräuschhafte, was dem dann auch noch wächst, ist eigentlich, bedient sich vollkommen alter Floskeln. Hinter dieser Oberfläche, die so scheinbar spektakulär daherkommt, habe ich nichts gefunden, was rechtfertigen würde, dass dieses Stück so im Vorfeld so gehypt worden ist.
Also ich würde das nicht ganz so negativ sehen. Ich hatte da ganz andere Assoziationen. Erstens hatte ich eine ganz starke optische Assoziation, nämlich zu diesen Rotoren von diesen
schwingenden Rohre über den Leuten.
Dann, ich meine, dass diese schwingenden Rohre, das ist natürlich auch das Prinzip der Aeolsharfe. Da kommen ganz viele, also bei mir kamen ganz viele Assoziationen da zusammen. Und wenn die zum Beispiel diese schwenkten, das gab ja diese Flirrlaute, das war so Didgeridoo. Ne? Und dann auch dieses Hineinblasen. Das heißt, ich meine, das war durchaus auf eine andere exterritoriale Weise, war das schon auch Orchestermusiker-Professionalität. Wenn auch, wie gesagt, in einer anderen Weise.
Da stellt sich aber die Qualität von Orchestermusik nicht auch darin, fast eine utopische Qualität von Orchestermusik nicht auch dadurch ein, dass unterschiedlichste Spezialisten zu einer Einheit finden. Also, dass sozusagen das Divergierende zusammengeführt wird. Das ist für mich eine der großen Qualitäten und Möglichkeiten des Orchesters.
Da gebe ich dir völlig recht. Aber man kann es eben auch entgegengesetzt sagen. Man kann sagen, es ist auch, sagen wir, legitim zumindest, ein festgefügtes Kollektiv aufzubrechen und die Spezialisierung A in die Spezialisierung B zu überführen. Und es gibt auch genügend Fälle, wo die Orchestermusiker irgendwelche Aktionen ausführen müssen, wo sie singen und sprechen müssen. Also so ungewöhnlich.
Haben sie Klangschalen
ungewöhnlich ist das ja gar nicht.
Ja, es ist halt immer die Frage, ob es gelingt. Und,
welche Möglichkeiten, was für klangliche Möglichkeiten habe ich da gehabt? Das war sehr beschränktes
Klangliches. Es ist ganz klar, darüber führt nicht sehr viel hinaus. Darauf können wir uns, glaube ich, schnell verständigen. Aber die Idee ist sozusagen einmal eine neue Art von Klangerzeugung, die sozusagen etwas, ja, dadaistisch klingt, jetzt wieder schon zu stilisiert ist, aber etwas, sagen wir mal, so etwas raffiniert Behelfsmäßiges hat. Das finde ich akzeptabel.
Hatte auf jeden Fall, wenn ich mal die Publikumsreaktionen mir in Erinnerung rufe, auch einen offenbar unterhaltsamen Aspekt. Also es kam mir ganz gut an.
Und dann gab es drei Stücke diesmal, die für mich also ganz starke Filmassoziationen auslöst. Natürlich nicht nur der Sten Andersen, sondern dieses Stück mit diesen kaputten Spielzeugen. Ne? Das erinnerte mich an Steven Spielbergs Artificial Intelligence, wo diese Roboterwelt unter Wasser, die plötzlich auch irgendwelche morbiden Aktionen produzieren.
Oder das von Pierre-Yves Massé, wo man so den Eindruck hatte, das musikalische Material wird angegangen wie mit einem Objektiv, das mal in den Hintergrund fährt und mal im Vordergrund, wo unterschiedlich herangezoomt wird. Ein sehr, sehr feines Stück, das mir unglaublich gut gefallen
hat. Mit dem Ensemble Art Contemporain.
Und das fiel man sich dabei auch auf. Er greift natürlich auf ganz verschiedene, sagen wir mal, musikalische und literarische Topoi zurück, ne? Nämlich die Geräusche der Großstadt. Schon im Mittelalter, Le Cri de Paris, dann so Kreis of London, dann Berlin-Sinfonie der Großstadt. Man kommt da über ganz viele Sachen drauf. Die Städte haben ihre eigene Vokalität. Es gibt einen ganz tollen Text von Elias Canetti, die Stimmen von Marrakesch, ne? Wo sozusagen diese ganze Stadt sozusagen gewissermaßen in Stimmen auflöst.
Also das Hereinbrechen des eigentlich Nicht-Instrumentalen ins Instrumentarium.
Genau. Und das finde ich auch das Aufregende im Augenblick.
Und das haben wir ja tatsächlich jetzt auch beim Orchester ein paar Mal gehabt. Ein paar Mal fand ich es sehr orchestral im traditionellen Sinne, was wir gehört haben. Ein paar Mal war eben genau dieser Versuch, das umzudrehen. Markus Tillier hat ja eben auch in der kleinen Ansprache zur Preisverleihung gesagt, es ging in der Diskussion, in der Jury auch und auch drumherum in den Proben natürlich schon, ganz oft um die Frage, was ist denn jetzt eigentlich ein Orchester? Also, oder was ist ein Orchesterstück? Wenn jetzt ein Orchester irgendwo spielt, ist das schon ein Orchesterstück. Ich hatte das Gefühl, dass diese Orchestertradition oder die Frage danach in diesem Festival auch eine eigene Präsenz hatte. Die Auftaktdiskussion des Bayerischen und Hessischen Rundfunks hatte das auch als Thema, Orchester heute. Die Ensembles, wie zum Beispiel heute Morgen, Inter Contemporain, aber auch das Klangforum
auch,
waren ja, oder Resonanz gestern Nachmittag, waren ja auch schon fast Kammerorchesterbesetzung. Ja. Ich hatte das Gefühl, die Ensembles bewegen sich auf einen fast orchestralen Klang.
Dadurch auch, dass viel mit dem Raum gemacht wurde, dass das oftmals mit mehreren Musikergruppen im Raum operiert wurde, was ja zu tollen Ergebnissen geführt hat. Also der Marc-André, dieses Stück ist, das neue Stück von Marc-André fand ich, wenn man mich jetzt fragen würde, was ich herausragend fand an diesem Festival, neben dem Sten Andersen, der ganz anders ist, aber Marc-Andrés Stück war das für mich Tollste, weil er auch nicht nur das bedient hat, was man von ihm erwartet, nämlich dieses ganz leise, fein durchgearbeitete, mit viel Atemgeräuschen, sondern auch zu einer richtig geballten Klanglichkeit gekommen ist, in dieser wirklich mit schön inszenierter Klimax, fein eingesetzter Elektronik. Das fand ich umwerfend, das Stück.
Also ich habe heute noch eine Filmassoziation, die nicht ganz zufällig ist, doch noch einfügen. Bei dem Seyd Haddad, diese Mundharmonika, das ist natürlich das ein
kulturhistorischer
Topos. Und wenn man das im Ohr hat, wie das also jetzt elektronisch einem Blow-up unterworfen wird, dieser Mundharmonika-Klang, da waren heute schon einige Ansätze dazu drin, zum Beispiel in der Amalgamierung von diesem dünnen Mundharmonika-Klang mit den hohen Streichern. Ne? Das und da kommt natürlich genauso wie spielen wir es vor, kommt natürlich dieser Apokalypse-Tonfall plötzlich wieder rein. Ne?
Das passt also zum Charakter des gesamten Programms.
Ja, das Ganze so ist heute, entweder happy, happy, happy oder Katastrophe. Ich habe aber noch, mir ist eine Sache, aber die ist mir jetzt in, habe ich dich unterbrochen?
Nein, bitte.
Ist mir ein paar Mal jetzt schon aufgefallen, es ist ganz klar, es an der größtmöglichen instrumentalen Perfektion führt kein Weg dran vorbei. Das muss so sein, wenn das nicht da ist, wird es dilettantisch. Und trotzdem hatte ich in den letzten Jahren manchmal das Gefühl, es verschiebt sich ein ganz klein bisschen, ich kann es noch gar nicht genau begreifen, analysieren, ne? So ein bisschen das Gewicht vom Was auf das Wie. Das fing schon mit den drei...
Also gut gemacht, muss es sein.
Ja, mit den drei Ensembles seinerzeit auf. Da habe ich ja gesagt, es ist wie die drei Tenöre.
Sie meinen jetzt damals, als es diesen Wettstreit gab,
der drei Ensembles.
Die Ensemble, ist 10 Jahre her.
Da fing es eben an. Aha. Und dann gab es dieses Quartett-Festival.
Ja.
Und überall hatte man plötzlich gehört, die Aufführung, die Interpretation, die wird plötzlich also unglaublich fokussiert.
Mhm. Ja, weil sie auch so viel besser geworden ist. Da ist wirklich so viel passiert. Also die Qualität, die wir jetzt hören in den großen Ensembles, die gab es einfach vor 20 Jahren noch nicht in dem Maße.
Ja,
würde ich mal behaupten. Das ist natürlich für die Komponisten eine unglaubliche Freude. Freude, Freude, glücklich, mal, glücklich. Sagen wir es so. Und die Möglichkeiten reizen sie aus. Und wenn sie die Begabung haben das Gefühl dafür haben, dann entstehen halt wunderbare Werke.
Und auch lange Werke. Und, ne? Alberto Posadas, dieses Klangforumstück von fast 2 Stunden. Die Leistung der Musiker fand ich unglaublich.
Unglaublich. Ich meine, die letzten 20 Minuten hätten mir schon gereicht.
Ich wollte Ihnen dann entsprechen.
Ich kann mich erinnern, und jetzt ich darf mir das erlauben. Ne? Es hat wirklich also in den letzten 20 Jahren auch Aufführungen gegeben mit dem legendären Südwestfunkorchester, die orchestral alles andere als perfekt waren, ne? Wo die Komponisten zum Teil bitter enttäuscht waren. Ne? Das hat sich heute natürlich völlig verändert. Ne? Aber die Gefahr ist, dass das natürlich so ein gewisses Selbstläufer wird. Und bei den Posadas hatte ich den Eindruck, so großartig ich das Stück in vieler Hinsicht fand. Ne? Aber es war natürlich im Grunde auch ein Hymnus auf die Power und Ausdauer von dem Ensemble. Mhm. Das muss man auch mal so sehen. Mhm. Ne? Im Übrigen fand ich das, weil ich jetzt noch dazu sagen, ist es eines von den nicht ganz so vielen Stücken, wo man das Gefühl hat, dieser Bewegung im Raum, dieses osmotische Hin- und Herfluten von Klängen, ist für mich selten so perfekt realisiert worden wie da. Gut,
da musste man natürlich entsprechend sitzen. Also wirklich, man muss dann in der Mitte sitzen, genau, sonst kriegt man das nicht mit. Und
das sind jetzt alles eher die traditionellen Konzertformen, über die wir gesprochen haben. Ensemble im Saal, wenn auch im Saal verteilt, Orchester in der Halle, wenn auch manchmal im Saal verteilt oder mit Medien bereichert oder mit Lautsprechern verstärkt. Wie war das mit dem ganz anderen? Das gab es ja ansatzweise, versuchsweise auch. Also man durfte im Schwimmbad unter Wasser Musik
hören. Ja, das war toll,
man
mit
durfte
Trompete.
In der Hotelbar Musik.
Da war ich leider nicht dabei. Aber es gab einige Konzerte, die natürlich schon also so ein bisschen diesen Off-Charakter hatten.
Ja.
Zum Beispiel diese drei iranischen Musiker da im Glashaus. Das fand ich zum Teil sehr faszinierend.
Und es gab dieses unglaublich spannende Experiment, das stattfand, dessen Ergebnis eigentlich jetzt nur zu sehen war und zu hören war, nämlich ein etwa gut halbstündiges Klavierkonzert mit 3 Werken, die aber nicht von einem Menschen ausgewählt worden waren, also kuratiert worden waren, sondern von einem Computer, einer Software. Erst dachte ich, ich gehe dahin und dann höre ich nur das Ergebnis, weil eines Prozesses, der mich als Prozess viel mehr interessiert, als mich das Ergebnis interessieren kann. Es war dann unglaublich gut gespielt und es waren 3 sehr gute Stücke oder interessant, nicht alle gleich gute, aber 3, die alle total interessante Momente hatten und auf sehr wunderbare Weise mit dem Flügel umgegangen sind. Aber die Frage danach, die davor schwand, was ist Qualität, was ist menschliche Qualität, kann man das filtern, was kann eine Maschine eventuell übernehmen, gibt es überhaupt Objektivität, lässt sich die herstellen, kann man die benennen. Das ist ein Themenfeld, das zu beackern, ich mir sehr weiter wünschen würde.
Also dieses Klavierprogramm habe ich mir gestern auch angehört, war auch sehr überzeugt davon, ne? Und aber natürlich, es gibt schon lange zum Beispiel so statistische Analysemethoden. Das heißt, man kann selbst eine Mozart-Sinfonie mit bestimmten statistischen Kriterien auch auf bestimmte Schlüsselwerte reduzieren und dann so eine Quersumme ziehen und dann sagt man, ja, es ist toll oder nicht ganz so toll. Aber das hat mich eben, auch den Pianisten fand ich übrigens toll.
Joseph Houston.
Ja, dann fand ich eben dieses iranische Konzert, das war mir dann ein bisschen zu sehr sozusagen auf elektronisches Überwältigen hin angelegt. Und man fragt mich, warum lassen die dann einen Santur-Spieler und einen Tar-Spieler, das sind diese traditionellen iranischen Instrumente, da auftreten, wenn der Klang dann so einfach brutal übersteuert wird, dass man gar nicht fragt, warum spielt der sonst im Grunde so ein zartes, exotisches Instrument.
Da sind wir auch wieder bei einem Punkt, der, glaube ich, auch nicht ganz unwesentlich ist, nämlich welche Rolle spielt Elektronik? Und ist das manchmal auch eine Herausforderung, den Möglichkeiten der Elektronik sehr stark nachzugeben?
Die Lautsprecher unter Wasser bei Kirsten Rehse sind hier eine Möglichkeit, die wir jetzt erst haben.
Ja, die haben wir jetzt erst. Man kann sich dann fragen, ist das jetzt ein Gewinn? Ist das sozusagen dieser Aufwand, ist es den Aufwand wert, dass ich merke, die Klänge sind ein bisschen verschwommener, die kommen aber auf ganz andere Weise an mein Ohr, wenn ich da liege und so ein bisschen mich floaten lasse. Ich fand es einfach hübsch. Es war so eins der netten Aperçus, die man in Donaueschingen gerne mitnimmt und auch ein bisschen verrückt, dass man da so seine Badesachen nach Donaueschingen mitnehmen muss. Finde ich klasse. Hat mir Spaß gemacht, war jetzt nicht unbedingt der vollkommene Erkenntnisgewinn, aber nett.
Ist insgesamt die Elektronik in einer entsprechend logischen, sich erschließenden Rolle da gewesen oder ist es manchmal auch Elektronik, weil man das halt jetzt heute so macht?
Bei Herrn Pelzel zum Beispiel, bei dem Stück von Michael Pelzel, der Name ist mir jetzt gerade, des Stücks ist mir entfallen, ist vielleicht auch nicht so wichtig, aber
das war ja genau. Mysterious Bells.
Ja, ganz fand ich das ganz toll. Ich saß neben den Röhrenglocken, die natürlich nicht Glissandi spielen können.
Normalerweise.
Aber die Elektronik hat ja dafür gesorgt, dass es das kann. Aber ich saß daneben und habe gehört, dass der Klang von den Röhrenglocken keineswegs so klang, wie der dann aus den Lautsprechern herauskam. Ich habe sozusagen mit dem rechten Ohr was anderes gehört als mit dem linken. Oh. Ich fand das unglaublich faszinierende Erfahrung. Also ich fand überhaupt das Stück sehr schön. Sehr, sehr klasse gearbeitet. Da fand ich die Elektronik auf glänzende Weise eingesetzt.
Da war auch viel Recherchearbeit im Vorfeld, im Experimentalstudio. Also insofern schön, wenn es sich übertragen hat.
Also ich war da nicht ganz so euphorisch. Ich fand die Idee mit diesen Glockenklängen und so, das fand ich schon ein bisschen sehr historisch. Das war dann aktuell sehr gut transformiert, aber die Idee selber fand ich ein bisschen, das ist diese, sagen wir mal, dieser ein leicht nostalgischer Aspekt, den es dieses Jahr gab. Einen nostalgischen Aspekt habe ich diesmal wiederentdeckt, das war beim Hörspiel. Da hatte ich das Gefühl,
Mediengeschichte
da
auch
kommt
hier,
genau dieser, sagen wir mal, etwas asketische Strukturalismus der 50er, 60er Jahre, der kam da wirklich pur.
Also wir reden jetzt vom Zuckerpreis.
Ne? Ja, kam da durch. Ich fand das eindrucksvoll. Ich finde gerade in einer Phase, wo die visuellen Dinge immer dominanter werden, finde ich es ganz schön, wenn die Stücke mal wirklich nur auf die akustischen Dinge reduziert werden. Aber ich fand es dann doch ein bisschen sehr minimalistisch irgendwo. Ne? Dagegen hatte ich gestern also wieder einen hervorragenden Eindruck bei dem Jazzkonzert. Ne? Da gehen ja die meisten Kollegen leider gar nicht hin. Ich fand es einen sehr, sehr spannenden Abend. Und diese Videoperformance mit diesem Art Rap-Gesang und so weiter. Mhm. Und die Videogeschichte erinnert mich manchmal ein bisschen an den Amerikaner Bill Viola, auch mit dieser Götterdämmerungsfeuersbrunst und so weiter. Aber das hat mir eingeleuchtet. Und dann fand ich.
Die rote Rakete war das. Die haben ja extra eine Videokünstlerin dazu
gewonnen. Ja. Wie gesagt, das fand ich interessant. Das hat mich nicht immer ganz überzeugt. Während die Sache mit dem Christian Lillinger, das fand ich sehr, sehr gut. Da fand ich, da wird wirklich einmal der Versuch gemacht, ein bestimmtes Komponieren mit, sagen wir mal, der Vaterfigur Boulez im Hintergrund, ne? Das sozusagen jetzt aufzugreifen, weiterzuführen und das jetzt sozusagen mit den Möglichkeiten des, sagen wir, der Free-Jazz-Improvisation sozusagen so zu schießen. Ne?
Also Nostalgie im produktiven Sinne.
Ja.
Wenn ich jetzt auch noch die Schlussfrage in diese nostalgische Formulierung bringen darf. Jetzt, das Orchester fragt sich ja immer bei der Preisauswahl oder bei der Stückauswahl für den Orchesterpreis. Auch eine Frage ist immer, was wollen wir gerne wieder spielen? Denn das ist ja das, was der Preis beinhaltet. Sie wollen es wieder spielen. Play it again, Sam. Welches Stück soll denn wieder gespielt werden? Susanne Bender, du hast schon gesagt,
das Stück
von Marc-André, da würdest du noch mal
das würde ins Konzert ich gerne gehen. Das würde ich wahnsinnig gerne noch mal hören. Ich würde auch gerne den Posadas hören, indem ich mitten im Saal sitzen kann, zwischen den einzelnen Gruppen, was mir nicht gegeben war, weil ich oben auf der Empore saß und das nicht wusste, dass das so, so ausschlaggebend sein würde.
Also das kann ich dir bestätigen, ich saß ziemlich genau in der Mitte und hatte genau diesen Eindruck. Es ist absolut kapital, kam es von vorne nach unten, mal umschlang einen das Ganze. Ja. Das fand ich also auch von der Technik her sehr, sehr eindrucksvoll. Ne?
Ja.
Bei all Reserven, die ich
gegen ich würde technisch überhaupt sagen, es war ein Festival dieses Jahr auf sehr, sehr hohem Niveau. Sogar die Stücke des letzten Abends, normalerweise hat man im Schlusskonzert gerne nochmal endlich die guten Stücke gehört, ja, oder zumindest gab's das lange so, ging das lange so herum. Das kann ich nicht sagen, die guten sind eigentlich, die allerbesten sind vorher gewesen. Auch wenn ich heute das Stück von Frau Zielinska sehr gerne mochte, in der Art, in der feinen Art, das Orchester durchzuwalten. Es war aber auch eine Erlösung für mich nach dem Stück von Eva Reiter. Das kam ja direkt dann im Anschluss und da dachte ich, mein Gott, die hat wirklich das Orchester verstanden.
Herr Koch, was sollen wir wieder hören?
Da würde ich sagen, es sind zwei polare Möglichkeiten. Und wir lassen es mal als polare Möglichkeiten stehen. Was hat mir gut, der André hat mir gut gefallen. Mir geht manchmal diese protestantische Innerlichkeit bei ihm. Manchmal, es kommt mir manchmal fast ein ganz bisschen plakativ.
Aber sie war da nicht so plakativ diesmal, oder? Der Orgel, das war so ein Orgelklang.
Dann, ja, was er sagt zu dem Stück und so, das hat in diesen etwas treuherzigen, so er guckt, wie guckt er ja manchmal auch ein bisschen. Ich finde diese Frage mit dem Verschwinden, das ist natürlich eine heikle Geschichte. Denn das ist natürlich
also als Thema des Stücks.
Das ist das Thema des Stückes. Ja. Es gibt ja zum Beispiel ein sehr schönes Buch von Peter Gülke, Abschied. Und da geht es im Grunde immer nur um Abschied, Aufhören, Verstummen, Verschwinden. Und es ist natürlich eine lange Tradition, Schlussmaler, Neunte und so weiter. Das ist in der Musik eine ganz wichtige Sache und natürlich die ganzen Pianissimo-Pausen beim späten Beethoven, bei Schubert und so weiter, das ist ja alles ganz wichtig. Und trotzdem in dem Wort des Verschwindens steckt für mich irgendwie ein ganz, ganz klitzekleiner, makabrer Aspekt.
Ach, Gerd, liest nicht die Programmhefttexte immer. Das ist wirklich nicht immer zuträglich.
Das kann man nicht ganz so weglassen. Ja. Ich meine, die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist auch eine Geschichte des Verschwindens. Die Verschwundenen, sagen wir, in Lateinamerika, ne?
Ja,
die plötzlich weg waren. Oder die Emigrierten oder Liquidierten auf den Fotos der Stalinzeit, die plötzlich verschwunden waren. Oder die ermordeten Juden, die sich einfach im Rauch aufgelöst haben. Das Wort, und er bezieht sich das ja auf diese metaphysische Dimension. Ist jetzt eine makabre Assoziation. Irgendetwas, finde ich, an dieser Idee des Verschwindens ist mir nicht so ganz geheuer. Ne? Obwohl sie in der Musik ständig thematisiert wird.
Mhm. Musik verschwindet ständig.
Schluss von Opus 111 bei Beethoven. Überall entschwindet etwas.
Es wäre keine Musik, wenn sie nicht flüchtig wäre. Nee, also man könnte es sogar so grundsätzlich sagen. Ja, aber was soll denn nicht verschwinden aus den Stücken, aus denen, die wir jetzt gehört haben?
Erwarten Sie von mir eine positive Antwort. Ja. Die kann es aber nicht geben.
Nein, ich meine, welches Stück von heute, von soll Programm bleiben?
Aus dann würde ich letztens Jahren auch den alten André sagen.
Das Verschwinden darf bleiben.
Ja.
Okay. Was für ein Schlusswort.
Das nehme ich jetzt als Schlusswort. Ich danke ganz herzlich Gerti Koch und Susanne Bender für diesen sehr spontanen ersten Schlagabtausch über die gehörten Dinge, die vielen Töne, die wir absolviert haben an diesem Wochenende in Donaueschingen. Ja, das war auch der vorläufige Schluss unserer Live-Übertragung, also der Schluss der Live-Übertragung, vorläufig deswegen, weil das von uns auch angesprochene Hörspiel um 20.03 Uhr noch präsentiert werden wird im Programm SWR 2 von den Kollegen. Ja, mit diesem Dank in die inzwischen geleerte Bar-Sporthalle gebe ich gerne wieder zurück ins Funkhaus nach Baden-Baden.
Donaueschinger Musiktage vom Südwestrundfunk. Live in SWR 2.